Keiner will für dumm verkauft werden. Wir hatten es schon zum Beginn gehört. Simon hatte da ein paar ganz tolle Beispiele dabei. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, was Steffi mir tatsächlich passiert ist, so vor circa 15 Jahren war das gewesen, dass wir eine Anfrage bekommen haben, ob jemand uns einen neuartigen Informationsdienst vorstellen könnte. Würde nur so 15, 20 Minuten dauern. Und ich weiß es nicht mehr so genau. Ich denke, wir haben das ein bisschen aus, weiß nicht, Mitleid oder einfach jemanden nicht vor den Kopf stoßen wollen, haben gesagt, naja gut, 15, 20 Minuten können wir machen. Und da ist ein Mann gekommen und hat angefangen, uns diesen wunderbaren Informationsdienst vorzustellen, hat gesagt, wenn eine Frage aufkommt, was hat es damit oder damit auf sich, kann man einen Fax hinschicken mit seiner Frage oder vielleicht auch anrufen. Und wenige Minuten später würde man Informationen zu diesem Thema zugefaxt bekommen. Hat ein Beispiel dabei, zu diesem Thema 20 Seiten Informationen, also ganz ausführlich und zuverlässig. Ich habe gesagt, das ist alles schön gut, aber zu einem, wir haben kein Faxgerät und zum anderen gibt es das Internet. Also ich kann ehrlich gesagt nicht sehen, warum wir diesen Dienst abonnieren sollten. Und hat angefangen, mir zu erklären, warum dieser Dienst besser und zuverlässiger ist als das Internet. Und man weiß ja gar nicht, wo man da hingucken soll beim Internet und so weiter. Und naja, ihr merkt, ich war nicht so wirklich überzeugt. Und dann an einem Punkt habe ich gesagt, ja, so ist, hieß das, die Vorstellung so 15 bis 20 Minuten dauert. Und wir sitzen schon seit 45 Minuten hier. Und in dem Moment ist er aufgestanden und einfach rausgegangen. Ohne Kommentar. Hat das Haus verlassen. Steffi und ich waren ein bisschen perplex über dieses Verhalten, aber okay. 2 Minuten später bekommen wir einen Anruf von seinem Vorgesetzten, warum wir ihn wohl rausgeschmissen hätten. Hallo? Also, veräppeln kann ich mich selber. Und es gibt diese Situation, wo man sich wirklich fragt, ja, Brennholzverleih, das fand ich besonders gut. ja, ich bringe die Asche wieder, okay, wenn das zählt, dann ist gut. Aber manchmal hat man das Gefühl, ihr habt sicherlich auch all eure Geschichten, wo jemand euch aufs Korn nehmen wollte, euch für dumm verkaufen wollte. Man freut sich nicht wirklich darüber, wenn Leute so mit einem umgehen. Nun, es ist auch schon angekündigt worden, ich beginne heute mit einer Reihe aus dem Buch Malachi. Nun, ich vermute, dass das Buch nicht gerade das bestbekannteste ist unter uns. Es ist das letzte Buch vom Alten Testament, ist auch, die meisten Experten vermuten, tatsächlich das letzte Buch von dem Alten Testament, was niedergeschrieben wurde. Und gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Klein nur, weil sie nicht so lange, nicht so viel geschrieben haben wie ein Jesaja oder ein Jeremia. Aber nicht, dass das, was sie geschrieben haben, weniger bedeutend wäre. Und was mir an diesem Buch Malachi besonders gut gefällt, ist, dass obwohl ein paar Dinge vielleicht ein bisschen Übersetzung in unsere Zeit bedürfen, ist es dennoch so, dass da ganz viele, ganz aktuelle Themen angesprochen werden. Die haben die Menschen damals betroffen, aber sie sind genauso aktuell für uns heute. Und deswegen freue ich mich auf diese kleine Reise durch das Buch Malachi. Und für heute ist der Text Malachi Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Der Text redet von Opfergaben, etwas, was uns nicht so ganz präsent und aktuell ist, aber wir sehen hier, dass Gott ganz deutlich sagt, Leute, ihr könnt mich nicht für dumm verkaufen. Malachi 1, Abvers 6. Der Sohn ehrt seinen Vater und der Knecht seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin, wo bleibt dann die Ehrerbietung? Wenn ich der Herr bin, wo bleibt dann die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heere zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, wodurch verachten wir dich denn? Ihr bringt auf meinem Altar eklige Speisen dar. Ihr sagt, wodurch erregen wir deinen Ekel? Dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist nicht so wichtig. Wenn ihr ein blindes Tier als Schlachtopfer darbringt, ist das nicht schlecht? Wenn ihr ein lahmes und krankes Tier darbringt, ist das nicht schlecht? Biete das einmal deinem Statthalter an, ob er wohl Gefallen an dir hat und dich freundlich ansieht, spricht der Herr der Heere. Und nun versucht Gott, damit zu besänftigen und gnädig zu stimmen. Wenn eure Hände ihm solche Dinge anbieten, wie kann er euch dann freundlich ansehen, spricht der Herr der Heere. Wäre doch jemand bei euch, der die Tore des Tempels verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heere, und ich mag kein Opfer aus eurer Hand. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern, und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. Ihr aber entweiht ihn. Ihr sagt, auf dem Tisch des Herrn darf man eklige Speisen darbringen. Es ist nicht so wichtig. Ihr sagt, ah, welch ein Mühsal, und facht das Feuer an, spricht der Herr der Heere. Ihr bringt von geraubten Tieren die Lahmen und Kranken als Opfer dar. Soll ich das vielleicht annehmen aus eurer Hand, spricht der Herr? Verflucht ist der Betrüger, der dem Herrn ein männliches Tier seiner Herde gelobt, dann aber ein fehlerhaftes Tier schlachtet. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heere, und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Nun, wie gesagt, Schlachtopfer sind nicht gerade das, womit wir so alltäglich zu tun haben. Tatsache ist, der christliche Glaube ist in der Weltgeschichte die erste Religion, die keine Schlachtopfer mehr dargebracht hat, weil das Opfer für uns schon gebracht wurde. Aber im alten Israel hatte Gott ihnen aufgetragen, dass sie Opfer bringen sollten, und zwar von dem Besten, was sie hatten, um ihm Ehre zu erweisen. Das heißt, wenn sie all diesen kranken Tieren das, was sie einfach nicht mehr haben wollten, bringen, ist das eine Verachtung. Ich habe überlegt, welches Bild ich benutzen könnte, um das für uns ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Ich dachte, sagen wir, ich lade dich zu mir nach Hause ein. Und wenn du ankommst, frage ich, willst du Tee oder Kaffee? Übrigens, ich würde dir eher den Tee empfehlen, weil der Kaffeesatz, der ist schon zweimal aufgebrüht worden. Ich kann dir aber einen Teebeutel bieten, was nur einmal aufgebrüht wurde. Da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr Geschmack bei raus. Und wenn du Zitrone für deinen Tee haben willst, das ist zwar zum größten Teil ausgepresst, aber da wäre vielleicht noch ein bisschen was zu holen und ist nicht verschimmelt. Also gutes Angebot, ne? Und wenn du was zu essen haben möchtest, kann ich dir eine Mandarine anbieten, aber gut, wenn du es nicht willst, dann schmeiß ich weg. Wie würdest du reagieren bei einem solchen Angebot? Schreiend davonrennen. Ach so, da denkt ihr gerade, ich habe diesem Verkäufer von damals so ein Angebot gemacht und deswegen ist er so schnell rausgegangen. Nein, so war das nicht. Du würdest dich dann umgucken und sagen, aber Karl, hier sind Körbe, die haben frisches Obst drin. Warum bietest du mir nicht sowas an? Und ich sehe, es sind etliche Verpackungen mit Tee hier. Warum bietest du mir gebrauchten Teebeutel an? Und ich antworte darauf, ja, so eigentlich wollte ich die Sachen benutzen, wenn du wieder gegangen bist. Das wäre hart, ne? Was würde das aussagen, wie ich dich schätze, wenn ich sowas machen würde? Wenn ich dir nur das anbiete, was ich loswerden will, was mir nichts mehr wert ist. Und das ist ganz genau das Bild, was Gott hier bringt und sagt zu dem Volk Israel: Wieso verachtet ihr mich? Wieso bringt ihr mir nur das, was euch nichts mehr wert ist? Was ihr einfach loswerden wollt. In den Versen 7 und 12 tue euch keine ausführliche Exegese an. Wer mehr über die Genauigkeiten des Textes wissen will, kann mich nachher fragen. Aber in den Versen 7 und 12 sehen wir, dass Gott sagt, ihr sagt, der Tisch des Herrn ist nicht so wichtig. Und in den Versen dazwischen stellt er das Volk zur Rede. Vers 8 sagt er, biete das einmal deinem Regierungschef an. Guck mal, wie er reagiert, ob er euch freundlich ansieht, wenn ihr ihm solche Sachen bringt. Also eindeutig, nein, wird er nicht freundlich angucken. Und dann im Vers 9, erwartet ihr, dass ich euch freundlich ansehe, wenn ihr mir solche Sachen bringt? Und dann im Vers 10 sagt er deutlich, nein, ich habe kein Gefallen daran. Im Vers 10 ist es sogar so, dass er sagt, es wäre mir lieber, wenn jemand die Tore des Tempels zuschließen würde, dass ihr gar nicht mehr mit diesem Zeug hier reinkommen könnt. Ich bin nicht die Müllhalde für euren Abfall. Ich bin euer Gott. Und das sollte sich in euren Opfern widerspiegeln. Gott hatte sehr deutliche Worte für Israel damals. Und es gilt für uns heute noch zu verstehen, Gott verdient unser Bestes, nicht nur das, was übrig bleibt. Aber häufig haben wir ein falsches Verständnis von dem, was Gott von uns will. Wir wissen, er will etwas von unserer Zeit, von unseren Finanzen, von unserer Energie. Aber wie oft kommen wir mit, na, ich gebe dir mehr Zeit, wenn dieses Projekt an der Arbeit fertig ist. Wenn dieses Projekt fertig ist, an der Arbeit, in der Schule, wie auch immer, wenn dieses Projekt fertig ist, dann habe ich mehr Zeit, dann gebe ich dir mehr Zeit. Und wir übersehen dabei, dass Gott sagt, nein, ich will mittendrin in diesem Projekt sein. Ich will dir begegnen in dieser Arbeit, die du tust. Du sollst auch diese Arbeit für mich und mit mir tun. Ich gebe dir mehr Geld, wenn wir besser dastehen, wenn das Auto abbezahlt ist, wenn das Haus abbezahlt ist. Und Gott sagt, ich möchte mittendrin in deiner Finanzplanung sein. Ich möchte mitten dabei sein, wenn du deine Finanzen ausrechnest. Und ja, ich will auch mit am Tisch sitzen, wenn du da sitzt und dich fragst, wie soll ich diese Rechnung bezahlen? Lass mich bitte nicht außen vor dann. Ich will mittendrin dabei sein, bei dir, in dem Moment. Lade mich ein. Oder ich mache mehr für Gott, wenn ich gesund bin, wenn ich weniger Stress habe, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und Gott sagt, ich möchte dir in deiner Krankheit begegnen. Ich will dein Licht sein. Du sollst das nicht alleine durchmachen. Ich will dir in deinem Stress eine Kraftquelle sein. Ich will deine Kindererziehung formen. Ich will dich dabei begleiten. Die Israeliten wollten Gottes Segen haben, aber sie wollten ihn nicht haben. Sie wollten sozusagen, dass Gott so Segensgranaten vom Himmel herabschmeißt, dass die auf die Erde bei ihnen aufknallen und ihnen Segen, Geschenke, Gutes verbreiten. Aber sie wollten den Segensspender auf Abstand halten. Und das war genau das Problem. Sie wollten ihn für dumm verkaufen. Oder wie Jesaja es gesagt hat, sie verehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und so ist die Frage auch an jeden Einzelnen von uns. Rechnen wir mit Geschenken von einem Retter oder rechnen wir mit dem Retter selber? Das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden. Du fragst dich vielleicht, wie sieht das aus? Wie mache ich das? Und an der Stelle würde ich ein ganz einfaches Gebet empfehlen. Also ich sage an dieser Stelle, es ist leicht, das Gebet zu sprechen. Es ernst zu meinen, könnte eine ganz andere Sache sein. Aber geh durch deinen Tag und lade Gott ein, in alle einzelnen Aspekte deines Lebens mit dabei zu sein, richtig da mit hineinzukommen. Lade ihn ein, mit dir an die Arbeit zu gehen. Nein, nicht einfach, Herr, lass alles gut gehen, wenn ich an der Arbeit bin. Sondern lade ihn ein, mit an die Arbeit zu gehen. Lade ihn in deinen Beziehungen ein. Lade ihn ein, direkt daran beteiligt zu sein. Lade ihn in deinen Freundeskreis ein. Auch manchmal eine Überlegung wert, wenn wir in irgendeinem Setting sind und wir überlegen uns, wie würde ich mich anders verhalten, wenn ich wüsste, Jesus sitzt auf diesem Stuhl neben mir. Ja, stelle ich die Frage einfach im Raum, ihr könnt die mitnehmen. Wenn Jahwe den Mittelpunkt in deinem Leben ist, dann wird dein Leben verwandelt werden. Wenn wir nur das zu ihm bringen, was wir übrig haben, das, was uns am wenigsten kostet, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir seine Fülle bekommen. Aber wenn er der Mittelpunkt ist, dann kann sein Licht alle Aspekte unseres Lebens, in allen Aspekten unseres Lebens strahlen. Weißt du, wir halten Gott manchmal auf Abstand, weil wir Angst haben, dass er zu hohe Ansprüche auf uns stellt. Wir halten ihn auf Abstand, weil wir Sorgen haben, dass er vielleicht zu viel von uns will. Ich sag's dir in aller Deutlichkeit, er will alles. Aber weißt du was? Es ist wirklich schwer, jemanden zu umarmen, wenn du auf Abstand gehalten wirst. Er möchte den Mittelpunkt in deinem Leben sein. Er möchte das Beste von dir, auf das er seine Fülle, sein Bestes dir geben kann. In diesem Text wird davon gesprochen, dass sie eklige Speisen gebracht haben, unwürdige Opfer. Und dann hat er selber gezeigt, wie das wahre Opfer aussehen soll. Er hat seinen Sohn gesandt, der für uns an einem Kreuz gestorben ist. Und Jesus steht jetzt hier und klopft an und fragt, lässt du mich rein? Lass mich den Mittelpunkt deines Lebens sein, dass ich dir die Fülle des Himmels geben kann. Amen.